Die Lippische Landesbrandversicherung präsentiert. So schmeckt Büker. Der Podcast aus dem Landhaus Begertal mit Stefan Büker und Lars Kurs. Und das bin ich. Hallo zusammen, wir sind wieder da mit dem Podcast. Für diese Ausgabe hat sich Stefan Büker gleich zwei Gäste eingeladen, zwei Dörentrupper. Der eine ist ein Urgestein aus der Gemeinde, ein Multitalent. Er ist Landwirt, Moderator, Schnelltexter, Poetry Slammer und erfolgreicher Buchautor. Kommt aus dem Ortsteil Bega, sein Name Frido Petig. Der andere, der stammt aus dem tiefsten Westen Niedersachsens, hat Landwirtschaft in Osnabrück studiert, siedelte bereits vor vielen Jahren in die Gemeinde Dörentrupp mit seiner Familie um und ist seit November letzten Jahres hier der Bürgermeister, Friso Felding. Zu denen kommen wir gleich, zunächst aber zu Stefan. Wir haben uns ja einige Monate nicht gehört. Was hast du in dieser Zeit gemacht?
Ganz viel und natürlich gar nichts. Wir haben dann irgendwann angefangen, ich sag mal, Takeaway zu machen. Hier Takeaway in Dörentrupp zu machen, ist nicht so einfach, als wenn ich eventuell mitten in der Stadt oder zentraler bin. Was habe ich gemacht? Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Das muss ich einfach sagen. In zig verschiedenen Bereichen.
Die Familie ist aber gesund geblieben.
Also wir sind alle gesund und ich bin froh und glücklich, dass ich in Deutschland lebe, wohne, arbeite. Habe mittlerweile relativ viel Probleme mit dem Verständnis der Politik, weil da gibt es Sachen, die kann ich heutzutage nicht mehr verstehen. Wenn ich als Unternehmer so arbeiten würde wie unsere Politik, würde es mich als Unternehmer nicht mehr geben. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben Takeaway gemacht, wir haben Genussboxen entwickelt. Das läuft sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir eine Gästeklientel uns die letzten 10, 12 Jahre aufgebaut haben, die sehr, sehr treu ist, die sehr experimentierfreudig ist, weil wir mussten erstmal lernen, Takeaway, das ist nicht einfach nur so ein bisschen außer Haus. Eine Pizzeria, ein Chinese, die sowas, ich sag mal, tagtäglich machen, die haben jeden Arbeitsprozess drinne. Für uns ist das was ganz anderes. Das ist was anderes, das Essen auf einen Teller anzurichten oder in so einer Box. Dann sind wir bei dem Thema Box. Okay, ich bin jemand, der nachhaltig an sich arbeiten möchte. Das heißt, okay, ich musste erstmal gucken, wo bekomme ich das ganze Geschirr so weg? Was für Mengen brauche ich? Industrie hat halt auch runtergefahren in vielerlei Hinsicht durch Corona. Ja, das waren viele Prozesse, die wir halt entwickeln mussten. Jetzt haben wir ein gewisses Level, weil ich gesagt habe, okay, ich will jetzt nicht das 100. Schnitzel da drauf machen oder ich sag mal die 500. Rinderroulade. Ich selber habe einen gewissen Anspruch, wenn ich Essen rausgebe, das ist nicht nur die Leute sollen satt werden, sondern es ist an sich immer ein Erlebnis. Und bei uns soll es halt auch schon ein Erlebnis sein, wenn du die Box aufmachst, dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht 0815, um das nicht wertend, aber vorsichtig zu sagen.
Und ich habe gar keinen Einfluss darauf, was in dieser Box drin ist?
In den Boxen, ja. Also wir haben zwei verschiedene Kategorien. Wir haben das ganz normale Takeaway, das heißt, wir haben eine spezielle Speisekarte geschrieben, wo ich der Meinung bin, wenn die Leute das transportieren im Umkreis von 20 Kilometer roundabout, also eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Fahrt, dass das Essen, ich sag mal, dann noch eine gewisse Temperatur hat, dass das Rumsteak nicht durch ist. So arbeiten wir dann. Das heißt, wir haben unsere Garprozesse und sowas alles geändert. Das ist alles warm. So, dann gibt es die Genussboxen, die wir halt Weihnachten haben, die wir Valentinstag hatten, die es jetzt zu Ostern halt geben wird. Da produzieren wir die Essen an sich vor und der Gastkunde finisht das dann. Also er macht es wieder warm und bereitet sich das dann selber zu. Das ist alles mit Anleitung. Also wir sagen, okay, du musst das Stück Fleisch bei der und der Temperatur so und so lange in den Ofen reinpacken, dann rausnehmen, die Soße so und so halt machen. Das ist alles mit einer Anleitung. Und das machen unsere Gäste und sie kommen da sehr, sehr gut mit klar, weil wir uns natürlich Gedanken machen, also wir kochen das alles hier, versuchen halt die Haushaltsküche, das ist für uns halt auch eine Umstellung, wir haben ganz andere Gerätschaften, Kombidämpfer hat so gut wie keiner zu Hause stehen, da mussten wir dran arbeiten, da haben wir dran gearbeitet, die Gäste bekommen alles kalt, können das hier abholen und können das dann warm machen, wenn sie vom Prinzip soweit sind.
Aber Pommes spielen dabei wahrscheinlich dann keine Rolle mehr, denn die sind ja völlig labbrig, wenn ich die hole.
Im Takeaway haben wir vom Prinzip eine Pommes gefunden. Wir arbeiten schon seit anderthalb Jahren mit einer anderen Pommes. Das heißt, wir haben eine Roundcut-Pommes.
Eine Roundcut-Pommes?
Ja, die ist halt innen drinne prinzipiell gewölbt. Das ist ein anderer Schnitt. Dadurch ist die Oberfläche eine andere und dadurch bleibt sie etwas länger kross. Dann haben wir halt eine Verpackung, kein Styropor. Styropor hast du zu starke Wasserbildung drinne. Das heißt, wir haben ein Pappsystem, um das mal salopp zu sagen, wo halt, ich sag mal, die Feuchtigkeit absorbiert wird und somit nicht wieder in das Produkt einzieht. Ja, das sind alles die Prozesse, woran wir halt stark arbeiten und gearbeitet haben.
Nun hoffen wir natürlich allesamt auf Lockerungen, darauf, dass der Inzidenzwert deutlich unter die 100 sinkt, hoffentlich deutlich auch absehbar unter die 50, konstant, sodass ihr auch wieder richtig öffnen könnt. Ne?
Pass auf, also der Weg wäre einfach, sagt offen und ehrlich, was ihr wollt, weil sie hören ja nicht auf uns, was für Wege wir vom Prinzip aufweisen, was ihr wollt. Und wenn sie sagen, okay, ihr macht das nächste halbe Jahr nicht auf, dann habe ich aber eine Zahl, dann kann ich planen, dann kann ich organisieren, dann kann ich gucken, mein Personal. Die Motivation, ich sag mal, für mich als Unternehmer, so wie für meine Mitarbeiter, das ist eine Katastrophe, weil ich einfach nichts planen kann. Und wenn du nichts planen kannst, dann ist es schwer, ganz, ganz schwer.
Bevor wir gleich in unsere Talkrunde einsteigen, noch dieses.
Tach, na, wo kommst du weg?
Sobald Sie diesen Satz hören, können Sie sicher sein, Sie sind auf einen waschechten Lipper oder eine waschechte Lipperin gestoßen. Und ganz genau, wie diese sehr eigene Fragestellung zu Land und Leuten hier gehört, gehört auch die Lippische Landesbrandversicherung seit 1752 zu Lippe. Service vor Ort, eine offene Tür und ein offenes Ohr und Leistung von Lippern für Lipper. Und ganz klar, die Lippische ist da, wenn's brenzlig wird. Egal, wo Sie wegkommen. Ihre Lippische. Und nun viel Spaß mit So schmeckt Büker, mit Stefan Büker und seinen Gästen Frido Petig und Dörentrupps Bürgermeister Friso Felding. Der stammt aus der Grafschaft Bentheim in Niedersachsen. Gibt's da eigentlich Parallelen zwischen Grafschaftern und Lippern?
Doch, es gibt da Parallelen. Und zwar, dass eben halt die Grafschaft Bentheim auch sehr ländlich geprägt ist, sehr viel Landwirtschaft hat, auch sehr traditionsbewusst ist. Aber sie unterscheiden sich na klar auch in gewisser Art und Weise, weil eben halt die Grafschafter ja nun auch direkt an der holländischen Grenze groß werden sozusagen. Und der Einfluss von Holland hat na klar auch dort seine Wurzeln gestreut hat. Das fängt na klar an mit dem Plattdeutsch, was wir zu Hause sprechen, was ich hier auch ein Stück weit vermisse. Also ich spreche sehr gerne Plattdeutsch und hier, ich merke eben halt, dass manche Wörter sich dann halt doch auch sehr ähneln, auch mit dem lippischen Platt, was man denn hier und da mal so liest.
Das wollte ich gerade sagen, also da muss ich ja einhaken. Friedrich Petig wird da schon ganz große Ohren bekommen haben, gerade wenn es ums Plattdeutsche geht.
Ich kann das verstehen, aber ich bin ja nicht der Experte. Wir haben hier in Dörentrup einen Experten, der wohnt in Humfeld, der heißt Adolf Lalk. Und der hat selber auch schon etliche Vorträge gehalten, der hat schon so eine Art Ausbildung gemacht auch und der hat sich da richtig drum gekümmert. Also ich selber, ich verstehe es wohl, ja.
Wie lange lebst du jetzt hier schon in der Gemeinde Dörentrup?
In Dörentrup wohne ich jetzt schon seit über 15 Jahren.
Oh ja, gut, das ist lebenslänglich.
Das ist lebenslänglich. Ja, fast meine längste Zeit meines Lebens an einem Ort.
Ja, und jetzt willst du es auch ganz klar weiter verlängern, denn nicht umsonst bist du Bürgermeister hier.
Ja, und ich fühle mich sehr wohl hier in Dörentrup. Also von daher gibt es nichts, was mich jetzt hier wegziehen würde. Also ich habe ja nicht ohne Grund hier ein Haus gekauft und finde die Landschaft sehr toll, mag die Menschen hier und fühle mich hier sehr wohl.
Ja, offenbar mögen die Menschen dich und? Auch, sonst wirst du nicht Bürgermeister.
Und es gibt natürlich eine hervorragende Kulinarik hier in Dörentrup, nicht?
Nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen. Du bist aber auch jemand, der, bevor Bürgermeister wurde, sich sehr mit dem Thema Regionalität und regionale Produkte im weitesten Sinne beschäftigt hat. Inwiefern?
Ja, vorher habe ich bei der Landwirtschaftskammer gearbeitet, als landwirtschaftlicher Unternehmensberater und habe selbstverständlich mit vielen Landwirten dann zu tun gehabt. Es gab na klar auch immer viele Diskussionen mit den Landwirten vor Ort. Wie kann ich jetzt meinen Betrieb optimieren? Wie kann ich in diese Bereiche vielleicht auch regional was vermarkten? Was bietet sich da an, aber auch eben halt die vielen Probleme und Hindernisse, die dort eben auch auftreten, die auch den einen oder anderen Landwirt dann auch davon abgehalten haben, in die Regionalität einzusteigen, weil es ja auch nicht ganz so einfach ist, die Produkte am Markt anzubieten. Das ist ja auch sehr arbeitsaufwendig. Ich muss sehr viel Zeit dort rein investieren, ich muss sehr viel Geld investieren. Jeder Landwirt hat dann sich sein eigenes Konzept dann ausgesucht, was er für wichtig dann hielt und was auch seinen, ja, ich sage jetzt mal, seinen finanziellen Möglichkeiten und auch seinen arbeitswirtschaftlichen Möglichkeiten entspricht.
Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht, Herr Petig? Denn Sie haben ja Landwirtschaft zu Hause.
Ja, wir haben Landwirtschaft und ich bin so aufgewachsen, das war früher praktisch alles regional. Es wurde alles eingekocht. Den ganzen Keller hatte man vollstehen mit eingekochten Kirschen und mit eingekochten Birnen. Und wenn man manchmal nur auf die Jahreszahlen geguckt hatte, die Großmutter hat nichts weggeschmissen, dann stand da alles voll. Und selber war man dann, wenn es etwas zu kaufen gab und es gab was Süßes und was Eingepacktes, dann hat man danach gestrebt und wollte das haben, was man zu Hause nicht hatte. Seit meiner Generation Situation ist es dann so, dass in Wirklichkeit dadurch der ganze Verpackungsmüll entstanden ist und dass dadurch so viel durch die Supermärkte dann nachher so viel durch die Welt kutschiert wurde. Also ich persönlich finde, generell kann es nur gut sein, regional zu produzieren, regional zu kaufen, weil man einfach diese Wege spart und diese Wege belasten eindeutig, ganz eindeutig belasten die Umwelt und deshalb ist es gut, wenn man regional kommt. Das ist überhaupt gar kein Fehler.
Ja. Du sagst ja gerade, Bürgermeister Felding, es ist ja letztlich so, dass es auch nicht immer unbedingt einfach ist für Landwirte, was die Vermarktung angeht, nun wirklich an Verbraucher heranzutreten oder an Gastronomie.
Das gab es ja auch lange nicht so. Es ist ja jetzt so ein bisschen im Kommen in den letzten Jahren. Wir haben eine Schweinehaltung in einem Eichenwald. Und mein Urgroßvater, der hat früher schon immer alles aufgeschrieben. Und in diesem Eichenwald gibt es seit 1905 Einfriedigungen. Und dann schrieb der, Einfriedigungen sind sehr teuer, denn davor hatten die alle Hütejungen. Da gab es Hütejungen, die haben die Kühe gehütet, die haben die Schweine gehütet. Und seitdem haben wir die Schweine da draußen und haben immer da Zäune gemacht und haben jetzt im Laufe der Jahre so und so viel Kunden, die entweder die Ferkel kaufen als Landwirte, dass die gemästet werden, die Ferkel, oder auch so und so viel Hofläden, die wir auch beliefern, wo die Kunden, die dann weiter mästen, die Schweine, und die dann beim Hausschlachter schlachten lassen und dann selber vermarkten. Also es war jetzt zum Beispiel der Zoo aus Köln da, die haben zwei schwäbischelische Sauen geholt. Als Herdbuchbetrieb beliefern wir Betriebe in Süddeutschland mit schwäbischelischen Schweinen, obwohl die da herkommen, aber dann sind wieder andere Blutlinien da. Wir beliefern ja etliche kleinere Höfe auch mit unseren Schweinen. Ja. Das, was ich gerade gesagt habe, dass die nach Köln da in den Zoo gegangen sind, das ist jetzt nicht unbedingt regional, aber ist ganz interessant und war auch ganz lustig. Die waren auch ganz interessant, die Leute. Und
wie sind die denn auf Sie gekommen?
Ja, ich glaube, das nennen die heute Internet oder irgendwie. Ich weiß nicht, ach so, Internet. Die jungen Leute, ja.
Aber dass ein Zoo Schweine sucht, Hausschweine.
Ja, das ist diese schwäbisch-hellische Rasse, die wir haben zu Hause. Das ist eine Rasse, die wäre in den 80er Jahren schon mal fast ausgestorben. Da gab es nur noch ganz wenige Tiere. Es wurde ja immer mehr mageres Fleisch propagiert. Aber geschmacklich ist es so, oder auch wenn man diese schwäbisch-hellischen Schweine kreuzt, zum Beispiel mit Duroc, was wir auch machen, dann ist das Fleisch etwas fetter, aber man hat einen anderen Geschmack. Und dann gab es eben nachher so eine Wiederbelebung dieser Rasse. Da hat dann ein Mann, der nachher hat einer im Schwarzwald gewohnt, der hat die dann weiter gezüchtet. Und dann gab es einen Bühler in Schwäbisch Hall, der hat das forciert. Der ist ein ganz bekannter Mann in der Gegend. Der hat dann das alles wieder aufblühen lassen. Und inzwischen ist das da unten in Süddeutschland eine Marke. Und wir sind der einzige Herdbuchzuchtbetrieb oberhalb der Mainlinie. Das heißt, wenn da unten mal irgendwas wäre mit Krankheiten, dann wären die froh, wenn hier oben noch so eine Zucht- und Genreserve wäre. Umgekehrt ist das irgendwie auch. Also das, und mein Sohn macht das ja.
Ja, das sind, also ich sag mal, das Schwäbisch-Helle, da haben wir ja schon vor zig Jahren mitgearbeitet als Gastronomie. Und das ist halt für mich als Koch, als Gastronom wichtig, dass es solche Leute gibt, die diese Arten vor dem Aussterben bewahren. Das heißt, es gibt hier in Dörentrup, sind wir wieder beim Bürgermeister, es gibt ja hier diesen Verein Tier im Dorf, der hat sich mal gegründet, um Tierrassen, die vom Aussterben bedroht sind, dass die halt hier prinzipiell nebenbei weiter gezüchtet werden. Dann komme ich als Gastronom, jetzt kommt was ganz Makaberes auf der einen Seite, das heißt Arterhaltung durch Aufessen. Aber wenn dem Landwirt, wenn der seine Schweine produziert und das nimmt sie keiner ab, ja, dann produziert er sie nicht mehr. Was soll er machen? Ich sag mal, das sind keine Tiere, womit er, ich sag mal, Gassi gehen geht oder sowas. Bei Hühnern oder anderen Tierarten vom Prinzip genau das gleiche, Schafe genau das gleiche. Diese Vernetzung, die wir an sich haben müssen, so, ist an sich vorgegeben, dass wir halt, wenn wir jetzt über Tiere sprechen, wir haben das aber in anderen Bereichen ja nun auch, dass ich sie vom Prinzip abnehme. Was sich sehr, sehr toll entwickelt hat, ist, dass unsere Gäste mittlerweile nicht nur, ich sag mal, die Edelteile haben wollen, sondern wie, ich sag mal, was Schweinerücken und das Filet. Das haben die Tiere auch nicht ganz so viel. Da sitzt halt ganz, ganz viel anderes Fleisch auch noch dran und gutes Fleisch. Und jetzt kommen wir wieder dabei hin, dass unsere Köche, auch meine Wenigkeit, sich erinnern müssen, okay, was mache ich mit so einem ganzen Tier? Was mache ich denn daraus? Sicherlich kann ich da viel Wurst oder was rausmachen. Die muss aber auch gegessen werden, weil sonst haben wir, ich sag mal, einen Dosenvorrat, wo du dann irgendwann mal aufs Verfallsdatum guckst oder auf die Jahreszeit. Und da gibt's ja auch, ich sag mal, den Wandel, dass man halt das ganze Tier, ob das, ich sag mal, wirklich vom Schweinekopf kannst du halt von der Maske dies und jenes vieles machen, die ganzen Bäckchen, all solche Sachen, wo die Gastronomie halt den Wandel auch wieder macht und sagt, okay, wir nehmen die ganzen Tiere ab und wir wissen, was wir davon vermarkten können, beziehungsweise was wir verkaufen können und dementsprechend auch der Gast, weil ich sag mal, ich kann das nicht alles selber essen, dann esse ich nicht mehr so lange. Wir haben mittlerweile auch die Gäste, die sagen, okay, das ist lecker, das ist super. Bei dem Schwäbisch Hellen mit dem Fettgehalt, es weiß prinzipiell jeder, Fett ist der Geschmacksträger, nichts anderes, sondern Fett ist der Geschmacksträger. Die Struktur des Fleisches, wenn es halt einzieht oder was, wenn die halt viel Eicheln fressen und sowas alles, das merkst du, das ist was anderes, eine ganz andere Qualität, als wenn du diese, ich sag das mal ganz salopp, jetzt ohne jemand so, diese Brötchen gefütterten Schweine irgendwo hast, die sind zwar unwahrscheinlich fettig, aber das schmeckt einfach nur, ja, tranig, so will ich mal fast sagen, weil es einfach ja eine schlechte Ernährung ist. Und diese Vernetzung, genau da sind wir jetzt an sich da, wo ich hin möchte, wo wir hin müssen. Dörentrup ist meine Gemeinde. Ich arbeite hier, wir wohnen hier, ganze Familie, alles ist jetzt hier. Ich habe trotzdem ein Problem mit den Produzenten, weil das, was du so schön eben erklärt hast, früher war es normal, du hast eingekocht, du hast nur mal ab und zu irgendwas dazu gekauft. Ich bekomme die Ware nicht mehr. So, und das ist mein Problem. Ich möchte als Gastronom, möchte ich mehr machen, kann es aber nicht, weil ich sag mal von der Landwirtschaft, von den Produzenten, sie gehen gleich nur an die Edeka, an Rewe vom Prinzip dran, versuchen da gelistet zu werden, da zu verkaufen. Das ist der eine Weg. Der andere Weg, was du sagst mit Hofläden. Also ich kenne das noch von meiner Oma. Die ist einfach zum Nachbarn gegangen, hat geklopft und dann war da dieses und jenes und welches und alles, was sie prinzipiell braucht, hat sie da weggeholt. Das war noch kein Hofladen in dem Sinne, aber untereinander wurde einfach ausgetauscht, um das mal salopp zu sagen. Der eine hat die Eier, der eine hat das Lamm, der andere hat das Schwein und solche Dinge. Heutzutage stellst du jetzt in diese Hofläden und das ist eine Entwicklung, die geht mir komplett gegen den Strich. Du stellst nur die Kühlschränke dahin. Dann kann ich es mir auch im Internet kaufen. Aus dem einfachen Grunde, weil ich kriege die Geschichte zu meiner Regionalität, bekomme ich nicht mehr. Ich habe keinen Ansprechpartner mehr. Ich gehe hin, schmeiß 5 Euro rein, wie ich früher Kippen gekauft habe, hole ich mir jetzt mein Fleisch aus dem Automaten raus.
Ist das vielleicht der Corona-Zeit im Moment geschuldet, dass es nicht anders geht?
Ja, das ist unter anderem, aber das hat auch garantiert was anderes. Vielleicht kannst du da etwas mehr, weil ich bin da nicht ganz im Thema drin. Ich bin immer vorsichtig.
Ach, gibt es denn hier in Dörentrup mehrere Höfe, die genauso arbeiten?
Ja, klar. So, nicht nur Dörentrup. Also meine Regionalität ist nicht nur Dörentrup, sondern Lippe. So, und in Lippe kriegst du reichlich Automaten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, werden diese Kühlschränke, ich nenne die einfach mal Kühlschränke, zu 90% zurzeit mit der EU gefördert.
Okay.
Deswegen haben die alle diese Kühlschränke. Das Corona-bedingt, dass du halt auf Abstand, ist alles gut. Aber dieser Trend hat vorher angefangen.
Das hat ja verschiedene Ursachen. Und das ist ja einfach so, auch die Arbeitszeit eines Landwirts ist na klar begrenzt. Und da hängt eine ganze Menge mit zusammen. Es ist ja nicht so, als wenn ich jetzt in den Einzelhandel gehe, sei es hier die örtlichen Lebensmittelgeschäfte, wo die ganze Zeit, ich sag mal, von morgens früh bis abends spät jeweils Kunden kommen und ich entsprechend dann auch immer Arbeit für meine Mitarbeiter habe. Und das ist eben halt im landwirtschaftlichen Betrieb eben nicht so. Der Landwirt muss halt zwischendurch, ich sag mal, auf dem Acker, der muss die Tiere versorgen, der hat andere Dinge zu tun und er kann jetzt nicht einen Mitarbeiter den ganzen Tag an die Hoftheke stellen und warten, bis Leute kommen. Das ist einfach nicht zu bezahlen und von daher bleibt eigentlich auch nichts anderes übrig, als diesen Weg zu gehen, um den Einstieg in die Direktvermarktung zu bekommen. Ansonsten ist es einfach auch viel zu aufwendig, viel zu kompliziert, viel zu teuer, um diese Produkte zu vermarkten. Und eins muss man auch ganz klar sagen, der Kunde wählt das schon sehr genau aus. Der sagt sich, okay, ich komme jetzt hier gerade vorbei. Ah, hier kann ich jetzt gerade abends um 19 Uhr gerade nochmal mein Fleisch aus dem Automaten kaufen, weil ich möchte den Landwirt vor Ort schon gerne unterstützen, möchte dieses Fleisch auch haben. Dann kann er da vorbeifahren. Ich glaube, das ist nicht so einfach, weil es ist nicht so, dass ich einfach im landwirtschaftlichen Betrieb den Schalter mal gerade so umlegen kann und sagen, ich mache jetzt heute Direktvermarktung, stelle 2 Leute ein und kann dann eben halt genauso wie bei den großen Lebensmitteleinzelhändlern das Angebot sicherstellen. Das geht nicht. Und da bietet die Technik da schon eine große Chance auch, dass die Landwirte die Möglichkeit haben, in die Direktvermarktung einzusteigen und auch die Produkte dann an den Kunden abgeben zu können.
Gibt es denn auf dem Hof Petrich auch mittlerweile einen Automaten?
Auf unserem Betrieb gibt es einen Hofladen, wo man reingehen kann und wo man direkt was kaufen kann. Das ist aber nur noch freitags nachmittags hat mein Sohn das auf und dann die Leute wissen das und dann gibt es da Frischfleisch. Und das andere, die ganze Woche über können wir den Laden gar nicht offen haben, weil so viele Käufer gar nicht da sind. Da ist auf der gegenüberliegenden Seite ein kleiner Raum, da sind dann 2 Kühlschränke drin und ein paar Regale drin und da kann man dann praktisch immer was kaufen. Man kann da reingehen und das Geld wird da reingelegt in so eine Kasse, das hat auch immer gepasst, das ist alles hundertprozentig gelaufen. Und dann befüllt mein Sohn das wieder. Es ist wirklich so. Da kann nicht einer, zwei Leute irgendwie, die immer dann da sind, dann kommt immer keiner oder so. Das rechnet sich einfach nicht. Das geht einfach nicht. So arbeitet die Industrie auch nicht und VW baut auch nicht mehr so die Autos wie 1970. Das ist sehr, sehr schwierig. Obwohl ich persönlich das genauso finde wie Stefan Büker auch. Ich finde das persönliche Wort, dass man miteinander spricht und dass man, wie geht man miteinander um, dass man das erklärt. Wir machen auch Führungen und gehen da oben in diesen Eichenwald hin oder die Schweine sind ja Sommer und Winter da draußen und dass man die begucken kann und das machen wir ja alles. Also der persönliche Kontakt ist schon gut. Ja.
Also hakt's am System.
Ja, das ist so, das ist ja so.
Ja, ist vollkommen richtig, das System. Das ist ja so. Und genau das ist das, was ich stelle nicht den einzelnen Landwirt oder Produzenten in Frage, ganz im Gegenteil. Das System ist falsch. Durch Corona gehen wir wieder einen Weg, was es kaputt macht. Ganz einfach, ich sag mal, wir haben jahrelang darüber gesprochen, dass wir den Kindern erklären, dass die Kuh nicht lila ist. Was machen wir denn jetzt, dass die Produkte alle aus dem Kühlschrank kommen?
Ja gut, aber jetzt haben wir gerade gehört, dass kaum eine Alternative denkbar
ist. Doch, ist es. Es gibt Alternativlösungen, aber da müssen halt alle zusammenpacken. Aber ich glaube, dass es langfristig ökologischer ist, dass es wesentlich gesünder ist und nachhaltiger ist.
Okay, wie könnte diese Lösung denn aussehen?
Wir brauchen Regionalmärkte. Wir müssen weg davon, ich sag mal, dass wir die Großindustrie befüttern mit, ich sag mal, den regionalen Produkten, weil der Kunde möchte die Produkte haben. So, und wenn wir Regionalmärkte bauen, das heißt, es kann den Regionalmarkt in München geben mit der Münchner Regionalität, das kann Hamburg mit der Hamburger Regionalität. Das heißt nicht, dass ich das eine Produkt nicht auch woanders bekommen kann. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle Rewe-Märkte dies und jenes zumachen. Das meine ich nicht, aber als Zusatz und ich sag mal darauf konzentriert. Das heißt, wenn wir hingehen und haben, ich sag mal, über die Politik Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten, was erst einmal, ich sag mal, das ist ein langer Prozess, das ist ein langer Aufbau, einen Regionalmarkt haben.
Ja gut, aber dann kann ich schon gleich mal einhaken. Also ja. Da wird es wahrscheinlich diverse Supermarktbetreiber geben, die dann sagen, also wir haben ja, gerade wenn es um Lippe geht, unsere lippischen Regale, da gibt es auf der einen Seite lippische Spezialitäten.
Ja, aber dann was gibt es denn da drin?
Ja, ich will ja jetzt nicht über einzelne Spezialitäten reden. Okay. Dann hast du den Fleischer, der ja dann auch wahrscheinlich denn irgendwelche regionalen Produkte letztlich verarbeitet, der dann aber auch aus der Region kommt. Und du hast die Eier zum Beispiel, die ja nun auch häufig hier aus der Region kommen, nachweislich. Jetzt sagst du, das reicht aber nicht. Wir wollen einen ganzen Markt haben. Wäre sowas denn überhaupt finanzierbar? Friso, was sagst du?
Naja, die Frage ist immer, welche Ansprüche hat der Verbraucher? Und der Verbraucher hat eigentlich den Anspruch, ich gehe in einen Markt rein. Wenn ich in einen Markt reingehe, dann will ich auch dort alles irgendwo bekommen, was ich irgendwo auf meinem Zettel stehen habe. Das ist ja im Prinzip auch die Schwierigkeit, die ja auch die Hofläden haben, dass sie nur ein begrenztes Angebot haben. Und das ist ja eben, sag ich mal, eben durch die Exklusivität, die jetzt zum Beispiel wie jetzt hier bei dem Schweinefleisch, was ihr gerade gesagt habt, den Verbraucher dann auch dazu bewegt, dann den Weg nach Bega auf sich zu nehmen und dort das Fleisch zu kaufen. Aber es ist na klar auch so häufig, dass der Verbraucher sagt, oh Mensch, ich habe heute nicht viel Zeit, ich muss heute mal schnell eben die Dinge erledigen. Dann kaufe ich gerade das Fleisch im Einzelhandel oder ich kaufe die Milch auch da und ich fahre nicht jetzt erst nach Bega und kaufe dort dann mein Fleisch und fahre dann noch nach, ich sage immer, nach Hillentrup und kaufe mir dort dann die Milch, weil dort der Landwirt dann entsprechend die Kühe hat. So, und das wird nicht gemacht. Und das ist das große Problem, was die kleinen Hofläden haben, weil sie eben nicht dieses Vollsortiment anbieten können und die Verbraucher mittlerweile eben halt, ich sage mal so, gerade nach der Arbeit nochmal im Einkaufen wollen. Die gehen dann halt in einen Laden, da kriege ich halt alles und kaufe dann unter Umständen vielleicht an dieser Theke dann das ein oder andere regionale Produkt dann auch. Aber ich packe dann eben meinen Einkaufswagen auch voll und fahre dann wieder nach Hause. Also das hat man ja auch schon sehr häufig versucht und ich finde das auch sehr gut, wenn es das geben könnte. Aber der Verbraucher wird gesteuert übers Portemonnaie. Da können wir machen, was wir wollen. Und über die Bequemlichkeit.
In Stefan Büker arbeitet es schon wieder, ja? Der Mann fährt schon wieder hoch. Ja. Was ist los?
Ich weiß, dass man da schon seit Jahren prinzipiell dran arbeitet, dass sowas funktionieren kann. Ist der Verbraucher schuld, dass er halt, ich sag mal, zentral alles einkaufen gehen will? Oder ist es die Industrie, die das vom Prinzip macht? Und von diesem Punkt müssen wir runter. Wir müssen die Industrie, ich sag mal 10.0, die wir mittlerweile sind, müssen wir mal auf 8.0 halten. Dann verliert keiner, ich sag mal, seinen Wohlstand, dies oder jenes. So, und dann müssen wir da, ich sag mal, die zwei Punkte, die wir gerade abgezogen haben, die packen wir dann mit anderen Punkten auf. Und diese Punkte sind einmal, ich sag mal, Lebensqualität. Lebensqualität durch Ernährung. Dadurch sparen wir sehr, sehr viel Geld, weil wir, ich sag mal, allein ins Krankenwesen wesentlich weniger langfristig reinpacken müssen. Das machen wir auch mit Bildung, weil wir brauchen in der Schule, brauchen wir das Fach gesunde Ernährung. Das brauchen wir, ich sag mal, in der ersten Klasse. Und das muss durchgehend sein und nicht so, wie Schulunterricht heutzutage gemacht wird. Und das sind Punkte, die alle zusammengefasst werden müssen.
Also ich darf mal eine Anekdote erzählen, wo es hier um Corona ging, wo Tönnies hier die großen Probleme hatte, wo wir uns über Arbeitsqualität unterhalten haben, wo wir uns über Tierwohl unterhalten haben und so weiter. Ja. Wo das so langsam wieder anlief, bin ich mit meiner Familie in Urlaub gefahren. Wir sind nach Berlin reingefahren, das Berliner Radio wurde angemacht. Die erste Meldung im Radio: Die Schnitzelproduktion ist gesichert, Tönnies schlachtet wieder.
Ja, super.
So, dann sieht man doch in dem Augenblick, dass wir uns hier vor Ort mit den ganzen Problemen, die dort dann, sage ich mal, hochgekommen sind durch diese ganze Corona-Geschichte, intensiv mit auseinandergesetzt haben. Und das ist, na klar, auf dem Land nochmal wieder was anderes wie in der Stadt. Es ist sehr, sehr schwer, das umzusetzen. Ich sage mir nicht, dass es unmöglich ist. Dann müssen wir uns aber darüber bewusst sein, was wollen wir uns das kosten lassen und wer soll das bezahlen?
Ja.
Das ist ja darum geht es ja letztendlich. Ja. Also der Landwirt, der dieses Produkt herstellt, der dort erheblich mehr Aufwand hat, Herr Petig hat es ja gerade, sage ich mal, auch geschildert, wie die Schweine dort gehalten werden, das kostet halt mehr. Und wenn wir es dann auch dementsprechend noch regional anbieten wollen und dann entsprechend auch noch Personal da ist, was diese Produkte dann verkauft und im besten Fall auch noch was zu der Haltung und zu den Tieren dann sagen kann, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass dieses Stück Fleisch erheblich teurer ist, als wie wir es im sonstigen Einzelhandel kriegen. Und dann muss der Verbraucher auch gewillt sein, es zu bezahlen. Und das weiß ich nicht, ob das im großen Stile stattfindet.
Doch, wird es. Aber Tönnies ist eher ein super Beispiel. Warum existiert Tönnies denn eigentlich so in dem Maße? Weil die Politik es zulässt. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Die Politik lässt das zu.
Das heißt, wir haben ein bisschen Angebot und Nachfrage, ne?
Ja, ja, klar. Aber wer steuert das denn? Die Industrie steuert vom Prinzip die Nachfrage. Wir können das jetzt auch mal auf ein anderes Thema Gesundheit runterbrechen. Wir sind alle überzuckert. Ja, so, selbst ich mit meinem kleinen dicken Bäuchlein hier, so, habe viel zu viel Zucker, weil wir eine riesen Lobby in der Zuckerindustrie haben. Kann das irgendeiner bestreiten, politisch oder Herr Petig? So,
ja, also wir bauen Zuckerrüben an.
Ja, ist doch eine gute Nachfolge. Ja, ist doch super. So.
Und jetzt Schokolade ist lecker.
Du baust deine Zuckerrüben an. Wir haben die Zuckerbeets. Jetzt sag mir mal, wo ich sag mal, unseren lippischen Zucker kaufen kann.
Bietet die Zuckerfabrik in Lager auch an?
Ja, wo? Die Zuckerfabrik Lager hat keinen Direktverkauf für mich als Gastronom.
Vielleicht haben die einen Hofladen irgendwo.
Das, noch nicht geguckt. Vielleicht
wir haben die Produkte hier und bekommen sie nicht, davon mal abgesehen. Das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Wir haben Corona. Wir sehen, was für einen Zuwachs die Lebensmittel haben, die von den Hofläden kommen.
Ich finde, es gibt sehr viele gute Landwirte, die eine sehr gute Direktvermarktung machen. Ohne Frage. Und ich unterstütze das auch sehr, dass diese Landwirte das machen und dass diese Produkte auch an den Markt kommen, weil ich denke, da ist auch eine erhöhte Wertschöpfung für die Landwirte zu bekommen. Ja. Aber es ist auch nicht einfach, auch für die Landwirte ist es nicht einfach, das umzusetzen. Das kostet Geld und das muss irgendeiner bezahlen.
Jetzt sage ich vielleicht wieder was Falsches, aber ich glaube, es gibt schon ein paar Gelder, die in die Landwirtschaft generell reinfließen, nicht wahr? Da ist einfach dann die Frage, wie kann man das vielleicht einfach umswitchen. Also, ich setze mich hier nicht hin und sage, pass mal auf, das ist alles falsch und dann muss alles sofort anders sein. Aber ich möchte andere Wege dazu bauen. Ich sage nicht, wir müssen die Industrie jetzt alles kaputt machen, ganz im Gegenteil. Das sind auch Arbeitsplätze, das ist dies, das ist auch die Masse. Und wir haben sicherlich auch den Aspekt, warum haben wir denn Fleisch heute so günstig? Weil man in Deutschland einfach gesagt hat, eine 4-, 5-, 6-köpfige Familie sollte sich das auch einfach leisten können. Aber die Gastronomie arbeitet da dran, nicht nur auf dem Land, sondern auch in den großen Städten, Berlin, Hamburg, dies und jenes, um dem Gast, dem Kunden zu suggerieren, pass mal auf, brauchst du wirklich diesen Wohlstand 7 Tage lang ein Stück Fleisch? Brauchst du das? Nein, das brauchst du nicht. So, nimm das gute Stück Fleisch, isst es nur noch 2-, 3-mal. Dann isst du noch einmal freitags, wie das früher war, den Fisch dazu. Dann hast du auch eine ausgewogene Ernährung. Solche Dinge. Ich spreche für Lippe. So, ich weiß, dass wir viele gastronomische Betriebe haben, die viel, sehr, sehr gerne auf unsere regionalen Produkte zurückgreifen wollen. Ob das der Rotkohl ist, der Weißkohl ist, ob das die Eier sind, ob das das Schweinefleisch ist oder das Rindfleisch, egal. Wir haben ganz, ganz viel hier in Lippe. Da muss die Politik gucken, wo kann man mit finanziellen Mitteln, wie kann man was machen. Und wir werden nicht innerhalb von 1-2 Jahren, ich sag mal hier, 10 Hofläden haben, 10 Regionalmärkte haben, wo dann diese ganzen Produkte. Aber wenn wir es nicht anfangen, werden wir es überhaupt nicht anfangen. Wir haben jetzt mit Corona einfach eine Entwicklung, auch in der Bevölkerung, wo etwas bewusster gegessen wird. Das wollen wir in der Gastronomie weiterführen. Wir in der Gastronomie verarbeiten die Produkte, die wir erhalten. Es ist für mich das Einfachste, meinem Mitarbeiter zu sagen, pass mal auf, da ist die eine Telefonnummer, da bekommst du alle Produkte weg. Das ist easy. Das ist wirtschaftlich, das ist dies, das ist jenes. Das ist aber nicht das, was ich möchte.
Aber das sagte ich ja gerade, es ist halt anstrengend, das zu machen. Und es kostet Geld, wo die Politik, na klar, ich sag mal, entsprechend auch eingreifen kann. Aber das ist, na klar, für so eine Kommunalpolitik nicht machbar, sage ich mal.
Gar keine Frage.
Also das ist schon kreisweit, ist es schon, sage ich mal, schon schwierig, solche Märkte dementsprechend
dann auch organisieren. Ne? Wir beide haben ja eine ganz tolle Veranstaltung zusammen gemacht. Wir haben, ich sag mal, den Lippe-Abend zusammen gemacht. So, wo ich nur mit regionalen Produkten über unsere ganzen Lieferanten Speisen zusammengestellt habe. Wir haben das Ganze im Family-Style gemacht, weil das gehört auch dazu, dass man halt miteinander kommt. Wildfremde Leute sitzen alle zusammen am Tisch und essen, wie das früher, ich sag mal, bei Oma war. Du hast schöne Geschichten drumherum erzählt. Die Produzenten hatten einen Spaß daran, weil sie einfach 5 Minuten erzählen konnten, wieso, weshalb, warum mache ich das? Es geht nicht nur um Wirtschaftlichkeit. Ich sag mal, das Duroc-Schwein hat nichts mit Wirtschaftlichkeit zurzeit zu tun. Aber ganz, ganz tolle Veranstaltung gemacht. Und ich glaube, das hast du selber ja auch gemerkt, es gibt die Nachfrage danach. Nur wir müssen sie auch weiter bedienen und wir dürfen jetzt nicht aufhören.
Ich sag mal was zu den Schlachthöfen. Es ist nämlich so, dass es verschiedene Schlachthöfe hier auch in Lippe gab. Es gab einen Schlachthof in Lemgo, es gab einen Schlachthof in Detmold. Ja. Es gab auch viele mittelgroße Schlachtbetriebe. Aber ich muss jetzt auch mal, da sitzt mir nun gerade gegenüber der Mann von der Politik, der aber nun erst noch nicht so lange in Dörntrop Bürgermeister ist, aber ich sag das mal, die Politik hat mit der Bürokratie auch viele zum Aufgeben gezwungen, weil einige kleinere das nicht stemmen konnten und konnten diese Auflagen nicht erfüllen und haben dann spätestens beim Generationswechsel gesagt, ja, das war's dann. Mein Sohn, der fängt woanders an, der fängt bei Phoenix an oder so, der tut sich das nicht mehr an. Und dann kommt irgendeiner vom Amt und sagt, da oben die zweitoberste Fliese, da ist so ein kleiner Punkt drauf oder so. Und dann wird das übertrieben und dann sagen die, nee, jetzt machen wir nicht mehr, jetzt wollen wir nicht mehr. Also es ist auch viele Strukturen, sind zerstört worden auch, so ein bisschen durch die Auflagen. Wenn man selber mit diesen Handwerkern, mit verschiedenen Schlachtern oder mit Leuten zu tun hatte, dann hat man auch den Blick dafür und weiß, dass das auch genauso ist und man hört das auch durch Gespräche. Ich will nur mal eben einen kleinen Schwenk machen, wie das in Bega früher war. Da hatten wir tatsächlich, laut Altbürgermeister Brüggemann, hatten wir in Bega über 500 Arbeitsplätze. Da gab es eine
Stuhlfabrik. Das ist schon lange her.
Das ist 50 Jahre her. Da gab es eine Stuhlfabrik. Da gab es die Firma Heiko, die hat Autoschonbezüge hergestellt, die heute auch keiner mehr braucht, weil da die Leute dann mit dreckigen Sachen ja nicht in ihr Auto sollten, aber heute sind die Berufe ja auch anders. Da gab es Straßenbauunternehmen. Jetzt haben diese Firmen alle in Bega waren die ansässig und die Leute sind zu Fuß zur Arbeit gegangen. Und heute wäre das ein Traum, dass man sagen würde, wenn man sagen würde, im eigenen Dorf sind die Arbeitsplätze und man braucht mit dem Auto nicht durch die Gegend fahren und man braucht nicht so weit hin und her kutschieren. Das wäre heute ein Vorbild. Da würde man heute sagen, das wäre so ein Musterdorf. Wenn einer kommen und würde sagen, wer kriegt jetzt so einen Preis? Oh, die haben alle da gearbeitet. Dann wurde gesagt, das geht alle nicht mehr. Für eine gute Arbeit müsst ihr auch ein paar Kilometer fahren, da müsst ihr euch was gefallen lassen. Das ist nun mal so. Irgendein Unternehmer, der in der Nähe von Gütersloh Unternehmer des Jahres wurde, der hatte ganz nah an die Autobahn gebaut und dann wurde er befragt, Sie haben jetzt hier alles geschafft, Sie haben so gute Zahlen, was würden Sie denn anders machen, wenn Sie jetzt nochmal bauen würden? Ja, ich würde noch näher an der Autobahn bauen. Das sagt auch einiges aus. Da muss man eben sehen, wo ist man hier auf dem Lande und zu der Geschichte eben noch mit den Hofläden. Es gibt natürlich auch noch die Wochenmärkte, es gibt auch noch die Märkte in Lemgo. Man merkt aber auch, wenn man zum Beispiel auf Kläschen oder auf Wilbasen mit irgendwelchen Leuten spricht, die da gebrannte Mandeln verkaufen, dass die sagen, es ist an der Grenze, dass es sich überhaupt noch lohnt. Das muss man auch mal sehen. Es ist manchmal Standgebühr und dass sie überhaupt noch Leute finden, die dann sich dahinter stellen und sagen, in der Stunde muss man das und das haben, wenn ich jetzt gebrannte Mandeln verkaufe. Und der Kunde sagt davor, was, so eine Tüte kostet 4 Euro, die kostet doch früher 4 Mark. Warum sind die Mandeln so teuer? Das muss man auch alles mal so mit einfließen lassen, wenn wir hier diskutieren. Denn da hat Friso Felding dann nachher nämlich doch wieder recht, indem man der Bürger eben doch aufs Geld guckt und dass man eben sagt, wir kaufen jetzt ja nicht 20 Tüten gebrannte Mandeln.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der auch in der letzten Zeit verloren gegangen ist, der hier auf dem Dorf, na klar, noch eine wichtige Rolle spielt, wenn wir jetzt mal bei den Handwerkern sind, sage ich mal, kann man auch ein gutes Beispiel nehmen, ist das Bereich Vertrauen. Ne? Je weiter, na klar, ich sag jetzt mal, die Produktion weg ist, je weniger ich an dem Produkt bin, versuchen wir, na klar, mit irgendwelchen Regularien, mit irgendwelchen Zertifikaten, mit irgendwelchen Nachweisen irgendwas sicherstellen zu wollen. Wenn ich dann als Erzeuger, ob es jetzt, ich sag jetzt mal, in der Landwirtschaft ist oder in anderen Bereichen ist, in dem Markt dann verkaufen will, dann sagt, na klar, derjenige, also wenn du das dann haben möchtest, dann musst du auch entsprechend dieses Zertifikat haben. So, und wie ist es? Und ich sag mal, das ist halt, nee, was kann ich kontrollieren? Ich gucke, ob eine saubere Dokumentation da ist. Und ich sag mal, das ist auf dem Dorf, wenn man mit den Handwerkern spricht, ich habe gute Erfahrung, dann frage ich den, machst du das? Dann macht er ein Angebot, dann gehe ich davon aus, dass das passt, dann hole ich noch 25 andere ein, dann sage ich, der hat gute Arbeit gemacht, der wird das jetzt auch wieder vernünftig machen, das mache ich so. Und das ist, sage ich mal, auch verloren gegangen. Uns fehlt auch das Vertrauen zu dem, der was herstellt und ihm auch sozusagen, ne, das, was gerade gesagt worden ist, es muss alles bis ins Kleinste kontrolliert werden. Das ist in der Gastronomie auch so, denke ich mal, dass auch sehr viel kontrolliert wird und da muss auch dokumentiert werden mit Sicherheit, weil letzten Endes ich dann teilweise nur vertraue, wenn ich sehe, ah ja, der hat wenigstens hier am Eingang, im Gasthof oder wie auch immer, ein Zertifikat hängen, dann wird das hier alles wohl hinhauen.
Ja. Dokumentationspflicht haben wir selbstverständlich in verschiedenen Bereichen. Wir haben eine Überregulierung, auch gar keine Frage. Wir müssen vieles digitalisieren, das ist auch richtig. Vertrauen, aber genau da sind wir wieder dabei, Vertrauen. Also ich als Gastronom schaffe Vertrauen, indem ich meinem Gast eine Geschichte erzähle, nicht als Geschichte, als Märchenerzähler, sondern eine Story erzähle, wie das zum Beispiel jetzt mit deinen Schweinen ist. Die laufen da, ich sag mal, prinzipiell im Wald rum, die essen das und das. So, wo werden die geschlachtet, wie kommen die dann hier hin? So, ich verarbeite sie dann und mein Kunde kriegt dann vom Prinzip das Resultat auf den Teller und sagt, okay, das hat jetzt einfach anders geschmeckt, das war einfach geil, das war einfach klasse. Und der fühlt sich noch wohl dabei, weil es halt eine gewisse Nachhaltigkeit da ist. Diese Überregulierung haben wir, die werden wir aber auch, ich sag mal, nicht wieder zurückschrauben können. Wir müssen einfach gucken, dass wir sie erstmal stoppen können. Das ist aber wieder eine Sache der Politik. Also ich kann vom Prinzip als Gastronom, kann ich sagen, pass mal auf, da und da ist ein Problem, was ich sehe. Das heißt, mir muss man zuhören, weil ich höre zu, was mir, ich sag mal, der Produzent erzählt oder der Gast erzählt. Und so muss dieser Kreislauf erstmal wieder werden. Und Politik, das ist jetzt, wo wir wieder bei Corona sind. Ich sag mal, wir haben zurzeit in Deutschland 3-4 Politiker, die sehr, sehr, sehr präsent sind. Die hören aber überhaupt nicht, was irgendwo ab der Mittelschicht irgendwo gesagt wird. Die Probleme werden wir ganz, ganz schnell, ganz, ganz stark merken.
Wenn wir jetzt mal von den Problemen wieder auf die Visionen kommen.
Ja.
Angesichts der Zeit, die langsam nun auch dem Ende entgegengeht, dieser Podcast-Ausgabe, so schmeckt Glücker. Ich weiß, es ist so schön, ich habe auch schon Tränen in den Augen. Wir haben viel über die Vergangenheit gesprochen, Frido Petig. Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen, auch mal Ihre Wünsche damit einfließen ließen, wie sieht dort eine Regionalvermarktung aus, die auch finanzierbar ist und die auch von den Kunden wahrgenommen wird?
Die Fläche ist nicht vermehrbar, die da ist. Und wir müssen unwahrscheinlich aufpassen, dass wir Landwirte nicht mehr Fläche verlieren. Denn wenn wir extensiver wirtschaften sollen oder wollen auch, weil gesagt wird, wir sollen bestimmte Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel, bestimmte Sachen sollen nicht eingesetzt werden, dann brauchen wir diese Fläche. Und irgendwann kommt so ein Bumerang und da merkt man, jeden Tag gehen 120 Hektar irgendwie verloren, war früher schon so für Gebäude und für Sportplätze und für Straßen, dass man da nicht so mit umgehen kann. Und eine Vision ist, wenn man diese Flächen braucht, dass man aufpasst, wo gebaut wird, dass man in einer Gemeinde wie Dörntrop, dass man sieht, sind noch irgendwo Industriehallen oder Standorte da, die man nutzen kann, bevor man einen neuen Standort ausweist und da ist wieder wertvolles Ackerland weg. Also das wäre erstmal eine Vision, dass wir als Landwirte sagen müssen, wir wollen unsere Betriebe erhalten. Denn einige Betriebe, die in Stadtnähe Flächen abgeben, die kriegen noch nicht mal Ersatzflächen, weil es gar keine Ersatzflächen gibt, weil keiner mehr Land abgeben will, weil das ist die Existenz. Das ist also die Grundlage für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das ist ja erstmal der Acker, den man hat. Und diese Flächen werden von anderen Betrieben, die zu klein sind, dann verpachtet. Und der übergeblieben ist, der pachtet die. Und diese Pachtpreise, die werden auch immer höher. Und es gibt auch bei den Landwirten einige, die sind da auch extrem forsch und pachten dann so ein bisschen mehr auch noch. Das heißt, im Endeffekt ist ein Konkurrenzgedanke da. Und da werden manchmal auch mal die Ellenbogen ausgestreckt. Und das ist also Vision Landwirtschaft. Muss man erstmal sehen, über welche Flächen redet man, weil eine bestimmte bestimmte Größe muss man auch haben, um existieren zu können.
Riso, was sagst du? Wie könnte die Zukunft aussehen?
Also um diese Zukunft zu gestalten, glaube ich, jetzt ist erstmal ganz wichtig, dass wir es schaffen, wenn wir jetzt, ich sag mal, das auf Dörentrupp jetzt beziehen, dass wir uns, ja, wurde ja gerade auch angesprochen mit Flächenverbrauch und so weiter, dass wir als Politik, und da nehme ich mich na klar mit ein, und aber auch die Kommunalpolitiker, dass wir mit den Bürgern diskutieren, wo wollen wir mit unserer Gemeinde überhaupt hin, was ist uns wichtig? Und ich glaube, das erstmal herauszufinden, was ist dem Bürger wirklich wichtig, wo sieht er sich in 10 Jahren, wie sieht er die Gemeinde in 10 Jahren und auch diese ganzen Zusammenhänge, die wir jetzt gerade hier mal so in der kurzen Zeit besprochen haben, dass man die auch mal diskutiert, damit man einfach auch mal weiß, was passiert denn jetzt eigentlich auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, nochmal deutlich macht, auch in verschiedene Sichtweisen. Das fängt ja, ich sag mal, nicht nur bei der Landwirtschaft an, das hat ja was mit den Handwerkern zu tun. Das ist das, was ja Petig gerade sagte. Warum haben wir früher, ich sag mal, viele Arbeitsplätze auf dem Dorf gehabt? Mit meinen Entscheidungen, die ich treffe, welche Auswirkungen hat das Ganze? Und wir müssen uns auch im Prinzip auch klar werden, wenn wir das wollen, dann hat das die und die Auswirkung, wie auch immer. Sei es, ich sage jetzt mal, dass es etwas aufwendiger ist, um Lebensmittel einzukaufen, aber weil es etwas länger dauert oder weil wir mehr Geld bezahlen müssen oder weil uns das ein oder andere, was wir uns gerne denken, dass eben halt ist, dass es dann von A nach B schneller geht, weil wir die Straße dort gerne haben wollen oder weil wir sie breiter machen wollen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und ich glaube, da müssen wir als Politik auch viel mit den Bürgern ins Gespräch kommen und die abholen. Und das, sage ich mal, da sind wir alle gefordert. Sowohl die Landwirte sind gefordert, die Gastronomen sind gefordert, dass die Leute erkennen, was sie anrichten, wenn sie so und so reagieren. Das sind ja immer Kettenreaktionen, die da einkommen. Jeder Einzelne hat da die Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen und auch anders damit umzugehen.
Und die Schlussworte von Stefan.
Ja, ich stimme beiden Rednern prinzipiell zu. Also meine Vision ist einfach zu sagen, okay, industriemäßig sind wir bei 10.0. Wir gehen jetzt einfach mal 2 Punkte zurück, gehen auf 8.0 und holen uns 2 Punkte, ich sag mal, back to the roots. Wir holen uns, ich sag mal, eine gewisse Regionalität wieder mit allem, was es halt heißt. Dass, ich sag mal, eventuell wieder ein bisschen eingekocht wird, dass ein paar Arbeitsplätze da sind, dass die Qualität, die Lebensqualität halt durch die Ernährung steigt. Und da haben wir alle was von. Wir haben eine einzige Welt. Mehr gibt es nicht, egal wo wir sind. Wir müssen klein anfangen, aber ich sag mal, ich sehe das prinzipiell in nicht nur Dörentrupp, sondern ich sehe es halt Lippe. Und da haben wir dann, wenn wir hier unsere Restaurants alleine mal, wie gut man hier in Lippe essen kann, mit den Produkten, die wir hier auch haben, dann ist das Ganze touristisch. Wenn das Ganze touristisch ist, hat es immer auch was mit Wirtschaft zu tun. Und somit kann man das Ganze auch prinzipiell bezahlbar machen. Aber wir müssen einfach anfangen und wir haben jetzt die Möglichkeit durch Corona, und das ist halt den Nutzen, den ich einfach versuche zu sehen, durch Corona sind wir auf gewisse Dinge einfach aufmerksam geworden, wie zum Beispiel Tönnies. Ja, also früher hat sich doch keiner Gedanken gemacht, wo kommt meine Bratwurst, dies und jenes eigentlich weg? Dass das dann einfach, ich sag mal, wieder unter den Tisch gekehrt wird und wir machen genauso weiter wie vorher. Vielleicht haben wir 2, 3 Luftfilter da drin und das war's dann. Das kann ja nicht sein, aber das kann nicht ich bewegen. Das kann nicht, ich sag mal, Frido bewegen. Das kannst auch du nicht alleine bewegen. Aber ich sag mal, du bist in erster Instanz derjenige, der, ich sag mal, eine Instanz höher, mal auf die Füße, pass mal auf, wieso, weshalb, warum. Und wir müssen halt immer wieder weitermachen und nicht stehen bleiben. Weil wir wollen das schöne Dörentrupp, schöne Lippe, schöne Deutschland, schöne Europa, die schöne Welt behalten.
Das waren schöne Schlussworte.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Stefan Bücker, danke. Friso Felding, vielen Dank. Friso Petig.
Ja, Dankeschön.
Dankeschön.
Das war So schmeckt Bücker, der Podcast aus dem Landhaus Begertal mit Stefan Bücker und seinen Gästen. Präsentiert von der Lippischen Landesbrandversicherung.